Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zu einer neuen Episode.
Eine fantastische Episode. Ich freue mich richtig, heute dir zuzuhören, weil ich bin heute in richtiger Zuhörlaune. Ich meine, bin ich bei dir immer, aber jetzt gerade irgendwie extrem. Und das wollte ich nur kurz mal am Anfang sagen.
Oh, danke, der Cutie Pie. Ich fühle mich sehr geehrt, danke schön.
Gerne, gerne. Aber ich würde gerade eben zuhören. Nein, Spaß.
Wow. Okay, wieder verkackt.
Spaß.
Okay, ich glaube dir.
Okay, kann ich kurz was, bevor wir mit dem heutigen Fall starten, mit unserem Intro und so weiter und so fort, darf ich kurz was ansprechen?
Du darfst immer was ansprechen, Marina.
Ich weiß, irgendwie langsam ist das schon so ein richtig hart ausgelutschtes Thema.
Ah, das
und,
dann, okay.
Langsam komme ich mir auch echt blöd vor, es zu erwähnen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu den Zeitpunkten oder die Tami, wenn wir es erwähnen, ob wir eine andere Sprache sprechen. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz eine Sache loswerden, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, jeder, der uns kennt, ja, also unseren Podcast kennt, jetzt uns kennt, unsere Art und unseren Style, die Fälle zu präsentieren und wie wir reden und so weiter, der weiß, wir sind zwei wirklich humorvolle Leute.
Jo.
Unser Podcast wird beschrieben als zwangloser, humorvoller Podcast. Ich finde, das ist so eindeutig, da kann man gar nichts falsch interpretieren oder denken, man hört sich eine Reportage oder irgendwas an. Deswegen ist es mir nochmal wichtig zu sagen, wir sind ein zwangloser und humorvoller Podcast, der humorvoll und zwanglos über österreichische Kriminalfälle redet. Wir sind keine, ich weiß nicht, Orgenreporter oder irgendwas, die jetzt da voll auf professionell und lehrreich und faktenreich machen. Ich meine, natürlich haben wir unsere Fakten und wir erzählen unsere Geschichten oder unsere Fälle, aber wir machen das als Garde. Wir haben diesen Podcast gestartet aus Garde, weil wir Bock haben, uns mögen, miteinander gerne reden, unsere Interessen austauschen, dachten, wir machen das mit anderen Menschen einfach auch. Und ich möchte nur sagen, wir sind wirklich kein professioneller, kein informativer, mit Stock im Arsch gemachter Podcast. Sorry an alle, die so einen Podcast haben. Ich finde das ja auch voll in Ordnung, weil es muss ja für jeden was dabei sein, ja? Wer Stock im Arsch mag, ist ja vollkommen in Ordnung, ja?
Mhm.
Es ist jetzt überhaupt kein Angriff auf niemanden. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber es geht nur darum.
Es hat jeder andere Interessen. Und es kann einem nicht jeder Podcast gefallen. Das geht einfach nicht. Keine Ahnung, mir zum Beispiel gefällt Morbid, aber dafür nicht Killer Queens. Dir gefällt dafür beides, aber ich mag halt, man hat dann einfach verschiedene Interessen und wenn wir lachen, dann halt bitte einfach nicht anhören und uns dann eine 1000 Meter lange Nachricht zu schreiben, von wegen, das ist so unprofessionell und den ganzen Schmarrn. Ja, wir wissen, dass wir lachen. Das war unsere Intention bei dem Ganzen, dass wir das locker angehen und nicht so streng und das sind einfach nicht wir. Es ist einfach so.
Eben. Und ich möchte diese ganze Negativität, ich meine, ich muss ja auch sagen, es sind mehr positive Kommentare und Resonanzen meiner Meinung nach als negative. Nur die negativen fallen halt einfach mehr auf, weil man sich ja das ja auch irgendwie so zu Herzen nimmt und halt darüber nachdenkt. Und das schade findet, weil es ist einfach Kritik, die total unberechtigt ist, weil wir nie gesagt haben, dass wir diese Dinge tun, die uns vorgeworfen werden, dass wir sie nicht tun oder beziehungsweise wird sich aufgeregt über Dinge, die wir nicht tun, obwohl wir nie gesagt haben, dass wir sie tun werden.
Ja, richtig.
Und uns dann irgendwie, das ist halt einfach, ich finde das einfach dir, wenn man uns dann sagt, von wegen, ja, wir erfüllen jedes Klischee einer Frau und wir sind so unfähig und wir sollten Podcasts über Schminke machen und so, wo ich mir denke, so, Alter.
Ja, aber das ist, so wie es die Marina sagt, das ist einfach, ich finde, das ist einfach unter der Gürtellinie und sowas schreibt man nicht, weil wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile, ich weiß nicht genau, wann wir damit angefangen haben, aber wir machen es definitiv schon in etliche Episoden, dass wir sagen, wir sind ein humorvoller Podcast, steht in unserer Bio steht drin, wir sind ein zwangloser, humorvoller True Crime Podcast. I don't get it. Ich verstehe einfach nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Wenn ihr was Professionelles hören wollt, ich kann euch gerne ein paar schicken. Ich höre auch ein paar andere deutsche oder österreichische Podcasts, True Crime Podcasts, die das wirklich auf deren Art professionell machen, ja. Und ich finde das auch mega cool, ich höre denen auch voll gern zu. But that's not us. Wir machen das einfach auf eine, ja, wir machen das auf eine lockere Art. Wir sind so Freundinnen, die einfach darüber reden und die einfach gerne sich mit True Crime und generell, also österreichischen Verbrechen oder generell Verbrechen auf der Welt einfach beschäftigen. Und ja, wir gehen das einfach normal an. Wir gehen beide normal hackeln und das ist für uns einfach der schöne Ausklang, irgendwie danach am Abend, jeden Donnerstag, sich zusammenzusetzen über FaceTime und über das zu reden. Und wir möchten das mit euch teilen. Und wenn es jemandem nicht taugt, ja gut, schade, können wir auch nichts ändern. Hört sich was anderes an, anstatt uns jedes Mal zu schreiben, oh, euer Lachen ist so anstrengend, ich kann euer Lachen nicht hören. Mach's lieber einen Podcast über Lipgloss und Mascara. Nein! Oh, es regt mich jedes Mal so dermaßen auf und ja.
Ja, Amen, Sister. Ja, es ist einfach irgendwann mühsam.
Ich liebe jede Person und wirklich, ich liebe jede Person. Das ist wirklich mein absoluter Ernst, die uns schreibt. Es ist ein schöner, es macht das ein bisschen lockerer, dieses ganze Thema, weil es ist natürlich ein Thema, was einfach heikel ist und es ist auch scheiße, was alles passiert, das wissen wir auch alles und wir wollen mit dem Lachen ja nicht über diesen Menschen lachen, der zum Beispiel umgebracht wurde oder sonst irgendwas. Wir lachen einfach, weil wir hier und da Schmäh reißen.
Schau, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die auf unserer Wellenlinie sind, uns sowieso checken und uns verstehen. Dafür sind wir halt sehr dankbar. Ich möchte mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, jedes Mal rechtfertigen für irgendwas. Ich glaube, wir werden jetzt auch einfach aufhören, auf diese Kommentare zu antworten, weil wir ja eigentlich wirklich sachlich immer antworten und das geklärt haben wollen. Aber ich glaube, jetzt ist der Punkt angekommen, wir sind in 2021. Wir lassen das im Jahr 2020. Wir gehen darauf nicht mehr ein. Und Ausschluss.
Ja.
Ja, und das war das Intro für heute.
Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr erklären, was für ein Podcast wir sind.
Das kommt dann nächste Episode wieder. Aber ja, wir sind das Austrian True Crime Duo. Nochmal hier, ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy.
Und let's get it.
Ja, ich will eine Sache noch sagen. Ich will eine Sache noch sagen. Wir sind ja im Prinzip offen für Kritik und es ist auch jeder das Recht, seine Kritik zu sagen, ja. Aber ich kann einfach keine Kritik akzeptieren, wo wir eh schon ansprechen, wir sind so und dann schreibt man uns, dass das ein Kritikpunkt ist. Wir werden es nicht ändern.
Genau.
Jetzt sind wir schon fast bei 50 Episoden und wir werden es bei der 100. und bei der 200. noch immer nicht geändert haben.
Vielleicht, das hast du schön gesagt.
Ich hoffe, uns hat jetzt jeder unser 10-minütiges Intro angehört. aber ich hoffe, es ist
damit jetzt... Wenn ja, danke dafür.
Ja, du hast vom... Gut erklärt, Marina. Ich hoffe, es checkt jetzt auch jeder. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja. Ich habe ja, glaube ich, vorige Woche oder vor 2 Wochen erzählt, dass ich ja dieses coole Buch von meinem Bruder bekommen habe, das Verbrechen in Wien. Und ich habe da ein bisschen durchgelesen, klarerweise. Und ich habe dann einen Fall gefunden, der mich urtraurig gemacht hat, weil sie danach auch noch diesen einen Menschen so beeinflusst haben und im Prinzip das Leben verkackt haben. Und ich dachte mir, das möchte ich euch erzählen. Und mir hat der Fall so per se jetzt noch nichts gesagt. Mir hat irgendwer, also der Name, ein bestimmter Name was gesagt, aber keine Ahnung. Ich erzähle einfach einmal. Es fängt doch ein bisschen anders an, als was wir sonst unsere Dinge starten. Nicht mit, man hat an dem und dem Tag eine Leiche gefunden, sondern ganz, ganz anders. Ganz anders, ich auch. Okay, und ich sag gleich vorab, es kommt wieder ein französischer Name vor. Ich habe mir heute extra die Aussprache angehört. Ich hoffe, ich spreche es dann richtig aus.
Und das ist so richtig unser Ding, die französischen Namen so richtig zu verkacken.
Oh ja, wirklich. Also, es fängt an im Kriminalmuseum. Kurz nach der Eröffnung vom Kriminalmuseum, das war am 8. November 1991, haben der Museumsleiter, der Harald Seil, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und der Autor des Buches, eben Verbrechen in Wien, der Max Edelbacher, einen Rundgang durch die Ausstellungsräume gemacht. Wenn ich dort war, bitte unbedingt hingehen, es ist mega cool. Aber gescheit,
so cool.
Gescheit Zeit einplanen. Wir dachten, wie lange waren wir dort? 3-4 Stunden oder sowas?
Wir waren echt lange dort und wir haben uns am Schluss echt dummeln müssen.
Ja, voll. Also wirklich gescheit Zeit einplanen. Es ist viel zum Lesen, aber es sind viele interessante Sachen zum Lesen und noch zum Anschauen. Also können wir nur jedem empfehlen. Die zwei Männer stießen dabei auf einen älteren Mann, der halt eher länger vor dem Galgen gestanden ist. Und ich denke mir, okay, was kann so faszinierend an einem Galgen sein? Wenn da jemand so lange davor stehen würde, würde ich wahrscheinlich auch fragen.
Tagträume.
Ja. Und die zwei Herren haben ihn dann halt gefragt, was da irgendwie so beeindruckend ist bei dem Objekt, weil es ja doch, es ist einfach ein grausames Objekt, das hat genug Menschen da irgendwie zum Tod geführt. Und auf jeden Fall hat dann der ältere Mann hat dann erklärt, dass er auf dem Gerät fast sein Lebensende gefunden hätte. Und er erzählte noch weiter, dass er verdächtigt wurde, einen Mord begangen zu haben. Der Untersuchungsrichter während seinem Prozess, beziehungsweise während er selber in U-Haft war, wollte unter allen Umständen ein Geständnis von ihm herausholen und dieser Sack hat ihn dann jeden Tag zu dem Fenster, also zu einem Fenster gebracht, von dem man den Galgen gesehen hat und hat dann zu ihm gesagt, sie werden der Nächste sein, der hängen wird, wenn sie nicht rasch ein Geständnis ablegen.
What the fuck?
Und ich denke, okay, cool, chill, bro.
Mach mir keinen Stress.
Er selbst hatte halt während seiner Haft, bis das Ganze dann zur Aufklärung gekommen ist, hatte halt dann Todesangst, weil
warum ist er in Haft gesessen?
Das kommt dann noch. Der Herr hat dann zum Schluss gesagt, dass dieser Blick auf den Galgen nach so vielen Jahren eigentlich fast so symbolisch für sein zweites Leben ist. Und der Museumsleiter war dann sehr berührt von den Worten von dem Herrn und hat sich dann mit dem Fall intensiver beschäftigt. Und der Pluspunkt bei dem Ganzen war natürlich, dass er den Herrn als Ansprechperson hatte, was ja schon mal top ist. So, der ganze Fall dreht sich um die, und ich glaube, man spricht sie aus, Blanche Mandler.
Oh mein Gott, ich kenne den Fall.
Nein, wirklich?
Ja.
Damn it, hast du ihn fix gelesen, oder?
Im Buch. Ich habe ihn sogar schon mal ein bisschen recherchiert, weil ich ihn auch mal machen wollte, wirklich? Aber dann habe ich mir...
Oh nein.
Nein, egal, es passt schon, ich höre gerne zu trotzdem. Ich habe mich noch nie, also ich habe nicht von vorne bis hinten durchrecherchiert, aber ich habe schon sehr viel darüber gelesen. Aber es ist urinteressant, red weiter.
Ja, also ich meine, ich sage jetzt nur, bei dem Fall habe ich jetzt nur das Buch als Quelle genommen und noch okay. Den Ausschnitt aus einem anderen Buch. Also wenn du noch irgendwas hinzuzufügen hast, was ich nicht gefunden habe, dann sag es ruhig, gell?
Okay.
Dann ist so ein kleiner eventuell gemeinsamer Fall.
Nein, also ich glaube, du wirst schon sicher alles sagen. Okay. Also.
Der Kriminalrevierinspektor Heinemann des Polizeikommissariats Josefstadt meldete am 8. November 1949 dem Sicherheitsbüro, dass circa gegen 9:45 Uhr am Abend der Textiltechniker Ingenieur Julius Kausel aus Wien-Josefstadt die Abgängigkeit seiner Chefin und auch der Firmeninhaberin Blanche Mandler aus dem Geschäft und der Wohnung meldete. Julius Kausel erzählte dann, dass seine Chefin nach der Mittagspause das Geschäft verlassen hat und dass sie seitdem verschwunden ist. Und sie hat das Büro verlassen mit der Meldung, okay, sie kommt halt gleich wieder. In der Wohnung, wo der Julius auch gewohnt hat, weil er dort nämlich ein Zimmer angemietet, war sie auch nicht zu finden.
Das ist lustig, weil die Wohnung ist voll in der Nähe von meinem alten Gymnasium. Das ist in der Fuhrmannsgasse oder irgendwo dort.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Genau, und halt... Ich war früher dort in der Nähe gleich im Gymnasium und das ist so voll um die Ecke quasi. Und wir waren in der Fuhrmannsgasse immer in diesem komischen Turnsaal mit der Schule.
Unheimlich.
Ja. Wir haben das immer, wir fanden diesen Turnsaal immer,
ja.
Wir fanden diesen Turnsaal immer urgrauslig, dass du halt dann diese ganzen kleinen Kinder, wie wir halt waren. Und dann haben wir sie immer Fuhrmannskakerlakengasse genannt und heute habe ich eine Kakerlake gesehen. Das fällt mir nur gerade auf, diese Verbindung, wow.
Das Trauma wird immer schlimmer.
Das verfolgt mich heute den ganzen Tag. Ich hoffe, ich träume nicht von Kakerlaken.
Ich glaube schon, dass du das machen wirst.
Kannst du bitte aufhören?
Nein, du bist bei Träumen sehr...
Aber kann ich nicht von, ich weiß nicht, von Einhörnern träumen?
Wow, was sind bei dir für Geister unterwegs?
I don't know. Ich hoffe, es war eine Katze. Also ich wünsche dir auch, dass du von Einhörnern träumst, die ganz viele schöne bunte Blumen essen und Kuchen schnabulieren und mit anderen
Einhörnern... Ich möchte bitte nicht von Kuchen träumen, weil sonst will ich wirklich Kuchen essen. Und ich habe noch, wir haben noch...
2 Wochen ungefähr.
Wie viele Tage? 17 Tage? 16 Tage?
Sowas herum, ja. Okay. Meine Katze ist verrückt. Okay,
sorry, dass ich dich mit meinem Trauma jetzt unterbrochen habe. Rede weiter.
Du kannst mich immer unterbrechen, Marina.
Das ist aber lieb.
Gell? Weil, ich weiß nicht, ob es jemand in den vorigen Episoden aufgefallen ist, aber es gab immer so kleine Überschneidungen von unseren Stimmen und dann war das irgendwie alles so komisch wegen der Audio. Und heute ist das gar nicht. Falls es dir aufgefallen ist.
Ich hoffe es.
Das sehen wir dann eh. Also ich höre jetzt, nein, das Ding ist, wenn wir aufgenommen haben, ich habe es auch immer gehört. In meinen Kopfhörer, weißt
du? In dieser Kopfhörer?
Und heute ist diese nicht.
Bei mir auch nicht.
Gut. Okay, weiter im Fall. die Wohnung wurde halt dann auf jeden Fall untersucht, beziehungsweise durchsucht eher. Und die Privaträume, und ich gehe aus, dass es das Schlafzimmer gewesen sein wird. Und das Badezimmer waren verschlossen. Und die Polizei hat dann halt die Tür des Badezimmers aufgebrochen und da drinnen haben sie leider Gottes eine sehr schreckliche Entdeckung gemacht. Bist du bereit? Ich meine, du kennst den Fall eh schon, aber egal.
Trotzdem, dafür ist man nie bereit.
Blanche Mandler lag tot in der mit Wasser befüllten Badewanne. Ich weiß nicht, warum das Wasser, ob das irgendeinen bestimmten Grund hatte oder nicht.
Aber es...
Ja?
Ich, darf ich kurz was sagen?
Ja, natürlich.
Ich habe gelesen, dass die Badewanne nicht mit Wasser voll war, sondern dass der Wasserhahn aufgedreht war und das Wasser wieder runtergeronnen ist und sie Verletzungen hatte, so damit das... Das war jetzt überhaupt keine deutschen Sätze, aber wurscht, auf jeden Fall... war ja auch der Körper, wie sie ihn gefunden haben, blutleer, weil das fließende Wasser das Blut aus ihren Adern geströmt hat, weil sie irgendwelche Verletzungen hatte und dann war der Körper blutleer.
Wäre logisch, nach dem, was sie dann noch für Verletzungen hatte.
Also das habe ich nur einmal, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es gelesen habe.
Okay, weil ich habe es nämlich, ich habe es halt so im Buch vom Kriminalmuseum gelesen und ich habe zwar auch einen Ausschnitt von einem anderen Buch gelesen, aber das war mir ein bisschen zu, da habe ich ein paar Sachen rausgeschrieben, aber nicht jetzt alles, weil ich habe 2 verschiedene Bücher und es ist die Frage, okay, welchem Buch glaube ich jetzt? Und ich denke mir, okay, Kriminalmuseum, der Leiter hat mit dem Typen direkt geredet, aber eigentlich ist deine Aussage plausibler, wenn man davon ausgeht, was sie dann für Verletzungen auch noch hatte und warum sie die Verletzungen hatte. Okay, also Marina übernimmt diesen Fall, ja?
Sorry.
Das passt schon, alles in Ordnung. Man hat dann bei der Leiche ja auch Würgespuren am Hals gefunden und deswegen ist man gleich direkt von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.
Oh, arm, stell dir vor, irgendwann... Nein, stell
dir nein, ich will es mir gar nicht vorstellen. Nein, hör auf. Hör auf. bei der ersten Begutachtung bzw. Untersuchung der Leiche vor Ort konnte der Tod durch Erdrosseln festgestellt werden. Also es wurde da nicht geschrieben, womit genau sie erdrosselt wurde. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo gelesen hast, aber ich habe nichts gelesen.
Würde mir gerade nicht einfallen. Okay. Nein.
Die Mordkommission übernahm dann die Ermittlungen und als erster Verdächtige wurde dann natürlich der Julius Kausel festgenommen. Verdächtigt wurde er deshalb, weil an der Tür keine Einbruchspuren waren und Blanche Mandler hat aus Prinzip keine fremden Leute keine fremden Leute in ihre Wohnung gelassen oder auch keine fremden Leute generell die Tür aufgemacht. Was sehr gescheit ist, das mache ich auch nämlich nie. Wenn ich niemanden erwarte und es läutet jemand an, mache ich nicht auf.
Gescheit, sehr gescheit.
Ja. für die Polizei war es dann irgendwie auch klar, dass der Julius auch dann wissen musste, wo das Bargeld und die ganzen Wertgegenstände von ihr waren, weil die haben dann, also konnte man bei der Untersuchung oder Durchsuchung dann feststellen, dass die gefehlt haben. Ich denke mal so, ich würde meinem Mitbewohner vielleicht nicht unbedingt sagen, wo meine Sachen versteckt sind. Aber ich verstehe schon, warum sie als ersten Verdächtigen natürlich gleich ihn genommen haben, weil er hatte den Schlüssel, weil er halt ein Zimmer drinnen hatte in der Wohnung und weil er ja angeblich wusste, wo das ganze Bargeld und die Wertgegenstände sind, sind sie halt dann gleich von ihm ausgegangen. Also ich verstehe die Denkweise von der Polizei da auf jeden Fall. Mhm. Und was dann noch dazukommen ist, das ist war... Was? War... Ich habe jetzt so viel telefoniert, oh mein Gott, dass ich gar nicht mehr reden kann. Also für die Gerichtsmediziner, angenommen Todesurzeit, hatte dann Julius kein Alibi, weil er meinte zwar, dass er an dem Tag zu Fuß von der Arbeit nach Hause gegangen ist und sich zwischendurch auch irgendwie so Auslagen angeschaut hat und zwischendurch bei ein paar Cafés reingegangen ist und was zum Trinken bestellt, aber ich mir dachte, okay, das wird wahrscheinlich ein sehr langer Nachhauseweg gewesen sein müssen. Es konnte aber kein Zeuge gefunden werden, der das wirklich bestätigen konnte, weil an dem Tag in der Innenstadt halt so viel los war. Da 1949 in Österreich die Todesstrafe noch erlaubt war, bekam er dann immer mehr Angst vor seiner gerichtlichen Hauptverhandlung.
Verständlich.
Ja. Und weil im Falle einer Schuldspruch, also im Falle eines Schuldspruches durch die Geschworenen, hat er dann mit der Höchststrafe zu rechnen gehabt, was halt dann die Todesstrafe war zu dem, also zu der Zeit noch.
Und das wäre mit dem Galgen gewesen, genau. Gell?
Genau.
Okay. Wir haben uns nach einem zweiminütigen Lachanfall wieder beruhigt, der natürlich rausgeschnitten wird. und jetzt komme ich zu dem...
Sorry, Tamu, dafür.
Alles gut. Ich weiß nicht, wenn ich die Episode bearbeite und ich mir das alles nochmal anhöre, muss ich immer so viel mitlachen. Es ist so witzig einfach nur.
Ich lache so über uns selbst, ohne Spaß.
Wir sind halt lustig. Ja. Humorvoll.
Ja. So.
Ja, humorvoll. Zwanglos.
Ach du meine Güte. Also damit sich wieder keiner beschwert, dass wir lachen. Ich weiß, wenn sich da jemand beschwert, dass wir lachen. Ich finde euch.
Wenn die eigentlich wüssten, wie viel Lachen wir rausschneiden schon.
Ich habe mir oft überlegt, ob wir nicht eine ungeschnittene Episode hochladen, damit die Leute checken, was also erstens, wie viel wir lachen, wie lustig das eigentlich ist. Und wie viel wir wirklich für euch rausschneiden, weil das ist gar nicht so wenig, was wir lachen.
Ja, wir müssen mal so eine Uncut-Episode
machen. Ja, voll. Schreibt uns das, wenn euch das interessieren würde. In der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde auch festgestellt, was die Marina vorhin gesagt hat, nämlich mit diesen Schnittwunden. Weil es wurde nämlich versucht, die Leiche zu zerstückeln, damit sie leichter zu beseitigen wäre. Somit sage ich ja, dass es im Prinzip Sinn ergibt, was du sagst mit den, dass es halt, dass das Wasser gelaufen ist und dann halt das Blut dann auch noch wieder am Boden geschwommen ist und das alles. Also ergibt alles Sinn. Und da das aber offensichtlich nicht gelungen ist, dürfte dann der Täter einfach eine Aktentasche mit dem ganzen Geld und mit den Wertgegenständen von dem Opfer gepackt haben und damit dann die Wohnung verlassen haben. Man beschuldigte dann Julius Kausler, genau das gemacht zu haben, in der Zeit, wo man nicht durch Zeugen bestätigen konnte, dass er wirklich in der Innenstadt unterwegs war. Und somit blieb ihm im Prinzip dann nur übrig, weiterhin für seine Unschuld zu kämpfen und zu schauen, dass er die Polizei irgendwie davon überzeugt, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Aber im Prinzip wäre er der plausibelste Verdächtige, wenn man sagt, es sind keine Einbruchsspuren, er weiß sozusagen, wo das Bargeld und die Wertgegenstände von dem Opfer war. Also mit, wie gesagt, ich verstehe die Denkweise von der Polizei da vollkommen. Eine Person meine ich natürlich, nämlich ein Kriminalbeamter, war anscheinend von seiner Unschuld überzeugt und seine Hartnäckigkeit brachte dann Gott sei Dank eine entscheidende Wende bei den Ermittlungen an. Und diese entscheidende Wende bestand aus der Nachforschung zur Herkunft von einer Kamera, die in der Wohnung von dem Opfer gefunden wurde. Am 5. Jänner 1950 wurde der 49-jährige Tiroler Ingenieur Rudolf Lutz wegen Diebstahls festgenommen. Rudolf Lutz war durch den Verkauf von technischen Geräten für die Textilbranche mit Blauschmandler befreundet gewesen, also die kannten sich halt schon. Er war ein Freund und ein Geschäftspartner des Opfers und wurde genauso wie alle anderen Personen als Zeuge befragt, nur wurde damals kein Verdacht geschöpft, dass er irgendwas mit dem Mord an der Blauschmandler zu tun hatte.
Eigentlich arg, dass er einfach so nicht verdächtig war.
Ja, voll, ja. Finde ich auch heftig. Und dass halt nur der Julius jetzt dran glauben musste und er der einzige Verdächtige war. Ich weiß nicht, wie genau sein Verhör abgelaufen ist, aber das ist anscheinend schon ganz gut geregelt, wenn er wirklich nicht in den verdächtigen Kreis gekommen ist. Nach seiner Verhaftung und, nehme ich an, auch dem Verhör, kamen dann Zweifel an der Schuld von Julius Kausler auf und somit wurde Rudolf Lutz in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen, beziehungsweise eher als zweiter Verdächtiger. Dieser Rudolf Lutz hatte ein umfangreiches Vorstrafenregister und die Kriminalisten entschieden sich dann dazu, diesen Herrn genau unter die Lupe zu nehmen. Geiler Zopf, Marina. Bring den Zopf. Ist eh fein so. Jetzt. Bei der Überprüfung seiner Konten wurde dann ein entscheidender Beweis festgestellt, weil auf seinem Konto ganz plötzlich ein Haufen Kohle war. Ein Haufen von Kohle.
Das passiert
mir auch. Ein Tag auf den anderen habe ich auf einmal, so wie es da umgerechnet wäre, 4.000 bis 5.000 Euro am Konto. Was schön wäre, ich würde mich definitiv freuen.
Immer.
Aber ist schon sehr verdächtig.
Ja, ist halt nicht leider
so. Gottes. Ja, arschgrennt. Ab dem Zeitpunkt wurde Rudolf Lutz dann intensiv als Verdächtiger vernommen und am 11. Jänner 1950 gestand er dann, Blauschmandler umgebracht zu haben und wollte dann auch ein schriftliches Geständnis abgeben. Oder war, sagen wir, eher bereit dazu, ein schriftliches Geständnis abzulegen. Er hat aufgeschrieben, dass er am 8. November 1949 per Telefon einen Besuch bei dem Opfer ankündigte und weil sie ihn kannte, hat sie ihn halt in die Wohnung eingeladen. Wäre das ein Fremder gewesen, hätte es eh nicht gemacht. Er hat dann noch verschriftlicht. Gut, Tammy, gut gemacht. Hast du toll gemacht, du kannst reden. hat er noch geschrieben, dass der Mord an der Frau in einem Affekt passiert ist, weil er hat sie um Geld gebeten, dringend, und sie hat ihm das irgendwie verwehrt. Ich weiß zwar nicht, warum das Geld, aber wenn er das Geld gefordert hat von ihr, wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Vielleicht irgendwie Minus oder irgendwelche Kreditrückzahlungen oder ich weiß nicht, ob du da irgendwas...
So was kommt schnell zusammen, wo du auf einmal Geld brauchst.
Ja, voll. Als er das dann verweigert hat, ist er durchgedreht und hat sie dann erdrosselt. So, nun stand dann nicht der Julius Kausler vor Gericht, sondern der Rudolf Lutz. Am 5. Dezember 1950 wurde dann sein Urteil verkündet, also fast ein Jahr später. Rudolf Lutz wurde für schuldig befunden, Blauschmandler in ihrer Wohnung erdrosselt und beraubt zu haben, Geld in der Höhe von 56.000 Schilling, das sind umgerechnet 4.069 Euro.
Das klingt immer so viel in Schilling.
Ja, ich glaube, damals war es auch extrem viel und 4.000 Euro sind viel, ja. Aber das Umrechnen ist dann immer, ich erwarte mir dann immer urviel und das ist so 4.000 Euro. Ich meine, ja, auch schon viel, aber im Gegensatz zu 56.000 Schilling, wenn du dir das anhörst, ist es schon wenig. Außerdem hat er in den Jahren 1948 und 1949 26 bis dahin ungeklärte Diebstähle verübt und 1949 hat er auch eine schwere Erpressung begangen, aber da habe ich leider auch nichts dazu gefunden. Da die Todesstrafe in Österreich in der Zwischenzeit aber aufgehoben wurde, lautete die Höchststrafe für Rudolf Lutz auf lebenslangen Kerker. Und wie man es ja so oft hört, sehr zu meinem Ärgernis ist es ja, dass Täter oft früher entlassen werden. Aber oh, ich meine, er ist trotzdem seine Zeit lang gesessen, aber es war nicht lebenslang. Er ist am 3. November 1964, also 16 Jahre nach der Verurteilung. Ich weiß, es ist lang, aber es ist trotzdem nicht lebenslang. Wurde er nach 16 Jahren Haft wieder entlassen.
Ich verstehe nicht, warum man Mörder einfach ja, so
lässt. Ich verstehe es auch nicht. Das, wie gesagt, ich finde auch, dass jeder eine zweite Chance verdient hat, aber man soll trotzdem seine Zeit absitzen. Das ist, du hast es trotzdem gemacht und nach 16 Jahren macht das nicht besser und das holt die Menschen auch nicht mehr zurück. Ich meine, das holt nach 20, 21, 22 Jahren die Menschen auch nicht mehr zurück, ja. Aber es ist eine Strafe. Fertig. Der unschuldige Erstverdächtige Julius Kausel hatte es dann in seinem weiteren Leben leider Gottes nicht leicht. Nach der Aufklärung seiner Unschuld hat er einen Job bekommen, aber den hat er nicht sehr lange, weil in Presseartikeln wurde über den Mord an der Blanche Mandler berichtet und da wurde natürlich auch dann sein Name dabei erwähnt und dann wurde er bei der ersten Firma gekündigt. Als er dann in einer zweiten Firma, also in einer anderen Firma tätig war, wurde genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube das war 1961, wurde der ganze Fall verfilmt. Der Film heißt Mann im Schatten. Ich wollte ihn mir noch anschauen, aber auf Amazon Prime gibt es ihn nicht. Und auf DVD kostet er mir, glaube ich, 18 Euro oder irgendwie sowas. Also,
ja. DVD, das Wort habe ich schon lange nicht oder, mehr gehört.
Oh Gott, diese Videokassetten.
Ja. Ich muss sagen, DVDs hatte ich ja noch einige, also Kassetten auch als Kinder. Wir hatten unsere ganzen Kinderfilme auf Kassetten. Aber was ich nie verstanden habe, war diese kurze Ära mit Blu-ray.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Nein.
Wir hatten mal so einen Blu-ray-Spieler, warum auch immer, und wir hatten, keine Ahnung, gefühlt 5 Filme auf Blu-ray. Und das war so hart unnötig eigentlich. Wollte ich nur mal einwerfen.
Also auf jeden Fall wurde halt dann der Fall verfilmt und dann kam klarerweise auch wieder sein Name auf und er wurde mit der Begründung gekündigt, dass seine Tätigkeit bei der Firma ein schlechtes Licht auf sie werfen würde. Und in dem Film, also wenn man sich das halt durchliest, worum es da halt dann geht, ich meine im Prinzip, man hat jetzt den Fall, ja, aber wenn man das jetzt nicht hört und man liest sich die Beschreibung durch, dann steht da auch, dass er der Liebhaber war von der
Blanche.
Danke.
Blanche.
ich weiß so nicht, wie wahr das ist, weil es stand in dem Buch auch nicht drinnen. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist, um es einen interessanteren Film zu machen.
Ich habe dann noch in einem Ausschnitt von einem anderen Buch gelesen, dass der Julius dann eine Frau namens Maria geheiratet hat und dass sie auch ein Mädchen adoptiert haben. Und
wirklich?
Was mich urfreut.
Der Julius, nicht der okay. Rudolf. Ich dachte mir gerade, man kann als Ex-Knacki und Mörder ein Kind adoptieren.
Ich denke nicht, dass es geht. Geht das? Nein, das geht nicht.
Ich weiß es nicht. Ich traue mittlerweile jedem alles zu, dass alles möglich ist.
Ja, es würde mich auch gar nicht wundern. Es wäre so, ja, okay, war mir irgendwie klar, Österreich, cool, gut gemacht. am Schluss des Berichts haben dann der Autor und der Museumsleiter erwähnt, dass der Julius nach dem anfangs erwähnten Besuch und auch nach vielen Gesprächen mit dem Leiter Abschied und Frieden von seiner Vergangenheit nehmen konnte, was mich urfreut. Ich meine, das hat er wahrscheinlich trotzdem sein ganzes Leben lang verfolgt, aber dass er das dann so abschließen konnte, ist sehr schön zu hören.
Ja, es ist halt eigentlich urarg, wie leicht und wie schnell du in irgendwas reinrutschen kannst, mit dem du eigentlich im Endeffekt nicht wirklich was zu tun hast. Nur weil es jemand ist, mit dem du arbeitest oder mit dem du befreundet bist und so weiter und etwas, was dich dein ganzes Leben lang beeinflusst.
Ja, stimmt, ja. Oder auch die Leute, wo man erst nach 16 oder 20 Jahren beweisen kann, dass sie wirklich unschuldig waren.
Ja, oder auch schon, reicht ja auch schon nach, wenn du 2 Jahre in Untersuchungshaft sitzt und dann wird erst festgestellt, dass du eigentlich unschuldig bist.
Oder das, ja.
Ich glaube, jeder Tag und jeder Monat und jedes Jahr oder jede Woche ist hart, wenn du weißt, dass du unschuldig im Gefängnis sitzt.
Ja, und das war der Fall. Und ich fand den irgendwie voll traurig.
Dankeschön. Voll interessant. Ja, es ist halt für den Julius sehr traurig. Ich meine, für die Blanche auch, weil niemand will ermordet werden, aber...
Vor wegen so einem blöden...
Ich meine, es gibt keinen guten Grund oder keinen schlechten Grund zum Morden, aber vor allem, wenn es dann halt so... Ich meine, ich weiß, was du meinst mit der Aussage, vor allem, wenn es etwas Materialistisches ist, wieso man tötet, das ist halt noch unnötiger, als wenn irgendwie was anderes dahinter ist.
Ja, bin ich voll bei dir.
Wow. Mein Knödel wird immer länger.
Ich wünschte, du könntest das sehen. Das ist ein Anblick für Götter. Okay. Wow.
Ja, ich habe mir gerade eine sehr interessante Frisur gemacht. Das war ein Knödel und jetzt ist es irgendwie... Jetzt bin ich in Einhorn.
Vielleicht träumst du wirklich von Einhörnern.
Wow. Okay. auf jeden Fall sehr interessant.
Thanks.
Auch wenn ich den Fall schon kannte, es ist halt trotzdem immer irgendwie was anderes, wenn es nochmal von einer anderen Person erzählt wird, meiner Meinung nach. Man hört irgendwie anders zu, als wenn man es liest, finde ich. Und außerdem genieße ich sehr, dir zuzuhören.
Ja? Ja? Ja, also ich habe nichts mehr zum Sagen.
Also ich bin mir sicher, dass ihr irgendwelche Bilder und so weiter von unserem Instagram-Account findet.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Wenn ihr Fragen, Wünsche, weiß ich nicht, Geschichten erzählen wollt, ihr könnt uns aber auch immer eine DM schreiben, da sind wir nämlich immer aktivsten. Und damit da könnt ihr auf jeden Fall mit einer Antwort rechnen von uns.
Außer es ist wirklich, was wirklich dieses Lachen angeht. Ich glaube, wir machen das wirklich jetzt. Wir schreiben auch das nicht mehr. Wir können es uns gerne schreiben, es kommt noch keine Antwort zurück. Also sorry, but no.
Ja, nein. Ja, wir wollen uns jetzt ja gar nicht noch einmal rechtfertigen. Das liegt behind
us. Und es ist in Ordnung, wenn ihr eure Meinung habt, aber respektieren wir natürlich auch.
Das ist es ja gar nicht.
Aber...
Ja, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt von uns, was wir gesagt haben. Es ist ja, okay, dass jeder seine Meinung hat. Genau. Und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir uns nächste Woche, oder? Danke. Okay. Okay.
Ja.
Das ist immer so komisch. Okay, tschüss.